lese den Predigtext aus dem 2. Korintherbrief aus Kapitel 4, und zwar die Verse 7 bis 10. Einen kostbaren Schatz tragen wir allerdings in einem zerbrechlichen Gefäß. So wird jeder erkennen, dass die außerordentliche Kraft, die in uns wirkt, von Gott kommt und nicht von uns selbst. Denn obwohl uns die Schwierigkeiten von allen Seiten bedrängen, lassen wir uns nicht von ihnen überwältigen. Wir sind oft ratlos, aber nie verzweifelt. Von Menschen werden wir verfolgt, aber bei Gott finden wir Zuflucht. Wir werden zu Boden geschlagen, aber wir kommen dabei nicht um. Indem wir tagtäglich unser Leben für Jesus einsetzen, erfahren wir am eigenen Leib etwas von seinem Sterben. Wir erfahren dadurch aber auch etwas vom Leben des auferstandenen Jesus. Liebe Gemeinde, wir sind umgeben von Dingen, die Menschen erdacht und dann auch produziert haben. Uns ist das gar nicht bewusst. Aber wir leben ja in einer sehr materiellen Welt. Und dennoch, alles, was Menschen produziert haben, hat ein Verfallsdatum. Viele, viele Dinge, sogar ein sehr schnelles. Und deswegen gilt es, dass wir in unserem Leben die Prioritäten richtig setzen. Seit Monaten sehen wir Bilder von der sogenannten Abwrackprämie. Das, was für die Deutschen zum Liebsten gehört, ist ja das Auto. Wir sind gerne mobil, und wer nicht mehr Student ist, sondern bereits im Berufsleben, wird eine Weile wahrscheinlich gespart haben, um sich irgendwann ein eigenes Auto zu leisten. Und dann wird es irgendwann normal und selbstverständlich. Und dann ist es so erschreckend zu wissen, das läuft nur einige Jahre. Und dann wird es irgendwann zu Schrott und recycelt. Wie anders ist es mit dem geistlichen Schatz? Ist es nicht eine wunderbare Idee Gottes, dass er uns Menschen dazu bestimmt hat, dass er sein Leben uns anvertraut, um es in unser Leben hinein zu investieren? Wer an Jesus glaubt, wer mit ihm lebt, der wird erfüllt vom Geist Gottes. Und ich weiß, das ist eine der Basics und der Lehren hier in eurer Gemeinde. Die größte Würde, die wir Menschen erfahren können, liegt genau darin, dass unser Körper ein Tempel ist für den Heiligen Geist. Dadurch haben wir nicht nur Anteil an ihm, sondern auch tiefe innige Gemeinschaft. Viele Menschen, vielen Christen auf dieser Welt, kostet das aber einen ganz, ganz hohen Preis. Uns hat es heute Morgen nur ein paar Minuten Weg gekostet. Vielleicht ein Busticket, aber nicht mehr. Menschen, die leiden, weil sie an Jesus glauben, sind keine Superchristen, sind keine Heroes, Helden, die wir bewundern. Nein, sie sind Menschen wie du und ich. Vielleicht sind sie noch schüchterner. Vielleicht sind sie noch ängstlicher als mancher von uns. Sie haben einfach nur das Pech gehabt, in einem Land zu leben, in einem Land geboren zu sein, in dem es keine wirkliche, echte Religionsfreiheit gibt. Indem man das Evangelium nicht ausbreiten kann auf vielerlei missionarische Weise. Wer in Nordkorea geboren ist, nach 1953, und nicht die Chance hatte, in einer christlichen Kirche groß zu werden, ganz gleich welcher Benennung, der hat es sehr schwer. Und dennoch treffen sich Christen dort. Heute an diesem Tag, okay, die sind schon ein paar Stunden unserer Zeitrechnung voraus, haben ihren Gottesdienst vielleicht schon hinter sich oder haben ihn vielleicht abends. Sie treffen sich zu dritt, zu viert, zu fünft zu Hause. Vielleicht haben sie eine Bibel. Vielleicht haben sie aber auch nur handschriftlich auf einem Zettel einige Bibelstellen, die sie lesen, über die sie miteinander austauschen, um zu fragen, was will Gott uns sagen? Und vielleicht haben sie ganz schön Angst, es könnte eine Kontrolle kommen und sie erwischt werden. Vielleicht sind es Christen, die in Saudi-Arabien leben. Über Internetprogramme, Satellitenfernsehen, irgendwann mal auf den Jesusfilm gestoßen. Gott wirkt dort. Auf die Art und Weise kommen viele Saudis, besonders junge Leute, zum lebendigen Glauben an Jesus. Es ist so, als ob der Heilige Geist da, wo geistlich absolute Dunkelheit herrscht, dennoch am Wirken ist. Es gibt viel mehr Christen in dem Land, als wir wissen. Viele sind es nur ganz persönlich für sich in der Beziehung mit Jesus, ohne sich mit jemandem zum Beten zu treffen, ohne geschweige denn einen Gottesdienst je besuchen zu können. Das Leben als Christ kostet etwas. In China sagen unsere Brüder und Schwestern, die in den Hauskirchen sind, Verfolgung ist das Normale. Warum habt ihr in Deutschland keine Verfolgung? Sie können es gar nicht verstehen. Für sie ist es das Normale. Und deswegen ist ihr Christsein auch viel radikaler, als unseres ist. In vielen Ländern werden Christen diskriminiert, entrechtet, unterdrückt. Viele leben immer wieder in Angst, weil sie Anrufe kriegen, werden bedroht. Wenn ihr nicht zurückkehrt zum Islam, dann wird es euch noch das Leben kosten. Stellt euch das vor, ihr hättet heute Morgen so einen Anruf gekriegt. Dann kommt man nicht locker, fröhlich, frei, erwartungsvoll in den Gottesdienst. Dann hat man Herzklopfen. Dann betet man. Dann ruft man und schreit man zu Jesus. Herr, bewahre unser Leben. Vor einiger Zeit bekamen wir eine Nachricht aus Nigeria. In der hieß es, das Haus eines Mannes wurde niedergebrannt bei schweren Zusammenstößen zwischen Muslimen und Christen. Als Isaac sich wegen des Gewaltausbruchs um einen sicheren Ort für seine Familie kümmern wollte, da kamen aufgebrachte Muslime zu seinem Haus. Seine Frau konnte mit den Kindern rechtzeitig fliehen. Aber die Männer brachen in das Haus ein, plünderten es und brannten es nieder. Zurzeit befindet sich die Familie in Sicherheit. Es soll ein gezielter Angriff gewesen sein. Der Hintergrund dieser Nachricht ist der, dass Isaak in seinem Haus Menschen versteckt hatte, die früher Muslime waren, aber Jesus kennenlernten und Christen wurden und einen Zufluchtsort brachten, wo sie nicht entdeckt wurden. Und irgendwie hatte das sich scheinbar rumgesprochen. In seinem Haus fanden Schulungen statt, immer wieder. Diese Tatsache reicht aus, um ein Haus völlig zu zerstören. Bedrohung und Verfolgung ist für jeden betroffenen Christen eine ganz große geistliche Herausforderung. Es braucht einen klaren geistlichen Standpunkt, eine eindeutige Entscheidung. Wer in einer feindlich gesinnten Umgebung lebt, der kann nicht ein bisschen christlich sein, einen christlichen Lebensstil nach außen führen und in seinem Herzen zwiespältig leben. Der kann es nur, wenn er eindeutig Christus gehört. Viele in all diesen über 50 Ländern, in denen Open Doors arbeitet, haben den Mut, weil sie Jesus begegnet sind. Weil sie Jesus erfahren haben. Er ist stärker als widrige Umstände in ihrem Leben geworden. Das Geschenk der Liebe Gottes und der Erlösung ist wertvoller als ein freies, leichtes, unbeschwertes Leben. Können wir das nachvollziehen? Ich war in einem dieser Länder unterwegs traf Christen aus Untergrundgemeinden zu einem Mitternachtsgottesdienst. Es war ziemlich genau vor einem Jahr. Und ich merkte, wie stark sie sich absicherten nach außen. Deswegen trafen wir uns erst abends um 23:30, weil dann der allgemeine Publikumsverkehr vorüber war. Und dann erzählte einer nach dem anderen seine Lebensgeschichte. Junge Leute, viele waren zwischen 20 und 30. Sie sahen ganz normal aus. Sie waren nicht äußerlich erkennbar mit ihrem Schicksal, durch das sie gegangen waren. Und dann kam einer dran, der den biblischen Namen Noah angenommen hatte. Er sagte, vor 2 Jahren habe ich geheiratet, seine Frau konnte nicht dabei sein. Und dann sind sie beide in Berührung gekommen mit Christen, haben sich entschieden, Jesus zu folgen und waren Feuer und Flamme, richtig entzündet in ihren Herzen für Jesus. Das hat ihr Leben so umgekrempelt. Sie waren wirklich spürbar in dieser ersten Liebe. Und dann irgendwann haben sie angefangen, er war Ingenieur, war gerade ins Berufsleben eingestiegen, sich bei der Freundschaftsevangelisation an ihrer Uni mit zu beteiligen. Das heißt, Noah hat mitgeholfen, Bibeln zu verschenken. Sicherlich kleinere Ausgaben, die nicht so auffällig sind wie meine, zu verschenken an andere. Das hat jemand beobachtet, hat ihn dafür angezeigt. Er wurde unter Hausarrest gestellt und einige Zeit später kam er ins Gefängnis. Als ich ihn kennenlernte, war er schon zum 5. Mal im Gefängnis. Und er sagte, und glaub mir, das ist kein Zuckerschlecken. Und ich spürte etwas, wie sein Leben gezeichnet war. Er sagte, ich musste mich entscheiden, wie ich leben will. Will ich Jesus dienen oder will ich ein sicheres Leben führen? Er sagt, und wir haben lange darüber gesprochen, er und seine Frau. Und sie haben sich entschieden, wir wollen Jesus dienen, weil so viele da sind, die keine Ahnung haben von der rettenden Botschaft Jesu. Aber es wird bedeuten, dass ich eines Tages meinen Arbeitsplatz verlieren könnte. Er sagte, wir haben uns entschieden, wir wollen Jesus vertrauen, egal was passieren wird. Ich habe für ihn gebetet. Wir haben diesen Gottesdienst am Ende so gestaltet, dass wir für jeden Einzelnen gebetet haben. Und dann brach es aus ihm heraus. Er hat bitterlich geweint. Und ich spürte diese Anspannung, unter der er stand. Und dann hat Gott uns Worte, prophetische Worte und Eindrücke gegeben. Und er fing an, wirklich zu wirken und zu reden. Ich habe selten einen so innerlich bewegten Gottesdienst erlebt wie dort an diesem Ort. Die Liebe Jesu wurde neu ausgegossen in viele Herzen, auch in meins. Und ich bin eigentlich als Gesegnete nachher wieder nach Hause gegangen, weil ich gespürt habe, diese Menschen lieben Jesus über alles. Es hat mich hinterfragt in meiner Haltung. Wir können es uns schwer vorstellen, für Jesus zu leiden. Ihr habt ja in Marburg vor einigen Monaten so ein bisschen was davon mitgekriegt, als hier der große Kongress war, von dem Gegenwind wegen ethischer Fragen. Auf diesem Kongress für, wie war das, Psychologie und Seelsorge? Das sind so die ersten Anzeichen. Wenn wir klare biblische Standpunkte einnehmen, dass wir dann Gegenwind kriegen, weil andere, die toleranter sind, das nicht gelten lassen. Hier ist die Rede in dem Text, den ich gelesen habe, von einem Schatz in unseren menschlichen Gefäßen. Jesus in uns erleidet niemals einen Werteverlust, so wie alles Gegenständliche, was wir anfassen und anschauen können. Im Gegenteil. Wenn wir Jesus nachfolgen, erleben wir eine Wertsteigerung. Je mehr wir Jesus erkennen, je größer Gott uns wird in seiner Allmacht, in seiner Herrlichkeit und Schönheit, als der Wiederkommende, der heute seine Braut zubereitet, je größer und wichtiger und wertvoller wird uns Jesus. Er ist keine Sache, er ist keine Ideologie, er ist keine Erkenntnis, er ist das Leben schlechthin. Aber unser menschliches Leben ist wie ein zerbrechliches Gefäß. Ich glaube, wir sind wie aus dünnem Porzellan, körperlich und auch seelisch. Wir wissen, wie schnell wir blaue Flecken von uns an uns haben oder körperlich krank werden. Aber wir wissen, glaube ich, auch alle, wie schnell unsere Seele Risse bekommen kann. Auch blaue Flecken, mal um in diesem Bild zu bleiben. Wir sind verletzlich. Wenn Menschen uns ablehnen, wenn Menschen uns nicht geben, was wir meinen, was uns zusteht, wenn unsere Bedürfnisse nicht normal befriedigt werden, dann leiden wir. Wenn wir nicht geliebt und anerkannt werden, dann spüren wir, das macht etwas mit uns. Menschen können zu Radiergummi-Menschen werden, die sich aufreiben an den Sorgen des Alltags. Den Gedanken hatten wir heute schon mal. Ein Radiergummi verliert seine Substanz. Es verkrümelt sich geradezu, bis es irgendwann nur noch ganz klein ist. Achtung, dass du kein Radiergummi-Mensch wirst in den Sorgen deines Lebens. Achte vielmehr darauf, dass dein innerer Mensch erneuert wird von Tag zu Tag. Denn das ist die gute Nachricht, die uns die Bibel sagt. Der innere Mensch wird erneuert durch das Wort Gottes, das wir aufnehmen, durch den Geist Gottes, der uns umgestaltet in das Wesen Jesu hinein. Der geistliche Schatz will uns prägen. Wer in seiner feindlich gesinnten Umgebung sich zu Jesus Christus bekennt, wird merken, wir werden auch manchmal im Regen stehen gelassen oder dumm angeguckt. Andere ziehen sich zurück, gehen innerlich nicht mit. Aber wer für sein Christuszeugnis schwere Nachteile in Kauf nehmen muss, ist in einer ganz anderen Situation. Ich habe in diesem Bibeltext die Aussagen gelesen, die Paulus selbst alle durchlitten hat. Ich werde von allen Seiten bedrängt. Aber das ist nicht alles. Es kann sein, dass Umstände, dass deine Lebensumstände vielleicht auch ein bisschen so sind. Aggressive Menschen, Arbeitskollegen, vielleicht ein Nachbar, der dir immer wieder so Pfeile entgegenschießt. Vielleicht ist es eine Krankheitsnot. Vielleicht irgendein Verlusterlebnis, irgendein Versagen, eigenes oder Fremdversagen, das für dich zu einem bedrängenden Erlebnis wird. Anfechtungen, Selbstzweifel. Vielleicht etwas, was du nicht bewältigst, nicht überwinden kannst. Paulus sagt, ich werde bedrängt, aber ich werde nicht überwältigt. Und das ist entscheidend. Dieses große Aber. Nicht nur auf die Umstände schauen, sondern auf Jesus schauen. In seiner Kraft können wir Überwinder sein. Ich weiß oft nicht weiter, aber ich verzweifle nicht. Manchmal geraten wir in Sackgassen. Wir merken, es geht nicht weiter. Meine Lebensplanung erfüllt sich nicht. Beruflich kommt es zu einem Stopp. Ein lang gehegter Weg, Wunsch und Weg, den man gegangen ist, ist irgendwie nicht zum Ziel zu bringen. Das kann uns ganz schön ins Schleudern bringen. Ich weiß einfach nicht weiter. Wie oft sagen Menschen das? Und dann zu sagen, es ist kein Grund zu verzweifeln. Es ist ein Grund, Jesus neu zu fragen. Herr, was willst du? Du bist der Weg. Du bist der gute Hirte. Du bist der, der mein Leben führt, der mich leitet mit den Augen, mit dem Geist. Ich werde verfolgt, aber Gott lässt mich nicht im Stich. Ich werde zu Boden geschlagen, aber ich komme dabei nicht um. Wir merken, das ist wie eine Steigerung. Alle Facetten von Bedrohung, von Lebensbeschwernis von Verfolgung hat Paulus selbst durchgemacht. Jesus hat einmal gesagt, wenn sie mich verfolgt haben, dann werden sie euch auch verfolgen. Ich möchte uns einige Beispiele vor Augen führen. Sie haben Kanda, eine Frau, die zum Glauben an Jesus kam. Ihr Mann war durch einen Verkehrsunfall tödlich umgekommen. Und nach ihrer Entscheidung kamen ihre muslimischen Verwandten, die Brüder und auch die Männer aus der Familie ihres Mannes und sagten, gib uns deine Kinder. Die müssen im islamischen Glauben erzogen werden. Die müssen den Koran lernen. Die müssen auf eine Koranschule. Das ist das Gesetz. Sie hatte keine Wahl. Sie konnte sich nicht gegen dieses Gesetz schützen. 2 Jahre lang waren die Kinder bei den Verwandten und dann konnte Open Doors einen christlichen Anwalt einschalten. Es war ein langer, schwieriger Prozess und wir haben sehr intensiv gebetet, bis ihr Recht gesprochen wurde in Jordanien, in einem Land, wo die Verfolgung nicht so schwer ist. Heute hat sie ihre Kinder wieder bei sich. Eine entrechtete Frau, weil sie zu Jesus gekommen ist. Das nächste. 3 Jahre Gefangenschaft für 3 Frauen wegen christlicher Kinderarbeit. Aus keinem anderen Grund. Sie sind nicht schuldig geworden am Gesetz. 3 wunderbare Mitarbeiterinnen. Eine von ihnen ist Ärztin und auch Pastorin der Gemeinde. Die Kinder, die kamen, waren aus Mischehen zum Teil, ein Elternteil christlich, ein Elternteil muslimisch. Und die Folge? Anzeige, Inhaftierung, Gefängnisstrafe. In einem muslimischen Gefängnis. Ich habe sie selbst besucht. Ich habe sie kennengelernt. Habe einen Blick in diese Zelle geworfen für 5 Frauen auf einem Betonboden mit einer dünnen Matratze. Angefeindet. Im Gerichtssaal fast gelyncht, so ist ihnen der Hass dieser extremistischen Gruppe entgegengeschlagen. Sie haben mir gesagt, wir haben es aus Gottes Hand angenommen und haben gefleht, Herr, gib uns die Kraft, unsere Feinde zu lieben. Wir haben mit vielen, vielen Betern, weil es in diesem Monatsheft auch veröffentlicht war, für sie gebetet. Und Gott hat das Wunder getan, dass in ganz besonderer Weise in diesem Gefängnis Gott angefangen hat, sich zu offenbaren. Eine der Frauen hier rechts unten im Bild hat nachts eine Vision von Jesus gehabt. Sie hat Jesus gesehen, sogar 2-mal, hat seine Stimme gehört. Gott wirkt in der muslimischen Welt. Sie konnte gar nicht anders als diesem Ruf nachgehen. Ging zu Rebekka, die hat mit ihr heimlich in ihrer Gefängniszelle die Bibel gelesen. Sie kam zur klaren Erkenntnis und ist heute eine Frau, die Jesus nachfolgt. Inzwischen wieder in der Freiheit. Im Gefängnis haben sich viele für Jesus entschieden, durch das Zeugnis 3 christlicher Frauen. So wirkt Gott, wenn wir beten und den Arm Gottes bewegen. Hass kennt keine Grenzen. 4 junge Mädchen gingen von der Schule nach Hause durch ein Waldstück. Und dann kam eine Gruppe von Rebellen, die Macheten bei sich hatten und haben 3 junge Mädchen getötet. Einfach so. Sie hatten nichts getan. Aber es war der Hass, der geradezu explodierte. Und sie wollten dieser christlichen Gemeinde damit ein deutliches Zeichen setzen. Noviana konnte fliehen. Sie wurde verletzt. An ihrer linken Wange sehen wir noch die Narbe. Aber die tiefste Verletzung ist das Trauma in ihrer Seele, weil sie es mit eigenen Augen angesehen hat. Open Doors hat geholfen in einem längeren Prozess der Traumatherapie und der Begleitung, der Seelsorge, des Gebets, der Unterstützung. Die Mutter einer dieser Mädchen konnte eines Tages öffentlich sagen, wir haben dem Mörder unserer Tochter vergeben. Sie wollte das wirklich erleben. Liebet eure Feinde. Segnet die, die euch fluchen und hassen. Ihr Lieben, das ist kein Spaziergang. das muss im Gebet erkämpft sein. Aber Jesus gibt diese Kraft für die, die vor ihm stehen, bleiben. Okay, das überspringen wir. Im Iran gibt es zurzeit eine sehr starke Verfolgung. Wer sich im Iran, als jemand, der nicht aus einer traditionellen Kirche kommt, nach Jesus ausstreckt, wer in eine kleine Gruppe geht, der lebt unter diesem Risiko, wie Tina und Makan. Sie wurden geschlagen, als sie eine ganz kleine Hauszelle besucht haben. Wurden aufgefordert, kommt zurück, und er schreibt, dass ihr in Zukunft nicht mehr solche Unternehmungen wagt, dann seid ihr frei. Sie waren nicht bereit. Sie sind beide ins Gefängnis gekommen. Sie wurden gefoltert. Der Schwiegervater hat eine hohe Lösegeldsumme von 50.000 US-Dollar gezahlt für die Freilassung. Wir haben gebetet. Wir haben vor Gott wirklich gestanden und haben für sie gerufen. Und Gott hat Gebet erhört. Und sie sind heute in Freiheit. Sie haben das Land verlassen, sind geflohen, weil sie gesagt haben, wir können das nicht ertragen. Viele bleiben. Gehen durch die Zeit der Leiden wirklich hindurch. Und sie sagen, es ist uns viel wichtiger, bei Jesus zu sein, als dass es uns gut geht. Und darin sind sie uns so ein Vorbild. Eritrea ist ein Land, ein ganz kleines Ländchen, da an dieser Spitze gehörte früher zu Äthiopien. Somalia ist uns bekannt, da liegt Eritrea als Nachbarland. Zurzeit gibt es eine ganz starke Verfolgung in Eritrea. 3000 Christen sind gefangen. Viele davon in einem Container. Dieser Mann ist ein wunderbares Beispiel. Er hat den biblischen Namen Isaak auch angenommen. Er war beim Militär als Soldat. Und es gibt eine missionarische Dimension unter den Christen dort, die so erfasst sind von Jesus, dass sie es den anderen weitersagen. Und so erfuhr Isaak in einem kleinen Gesprächskreis die Nachricht von Jesus. Er war sehr neugierig. Er suchte einen Sinn, einen Halt für sein Leben. Man hat ihm eine Bibel geschenkt. Die hat er verbuddelt draußen im Sand, nur heimlich gelesen. Aber er spürte, das ist die Wahrheit, die ich brauche, damit ich ein anderer Mensch werde. Man hat ihn erwischt, man hat ihn gefoltert und aufgefordert, dass er das nie mehr tut. Und das ist eine grausame Methode in Eritrea, dass Menschen, gerade die Männer, in eine sogenannte Helikopterstellung gefesselt werden. 7 Tage lag er auf dem Bauch, Arme und Hände nach hinten zusammengebunden. Jeden Tag mit der Aufforderung und der Schreib, dass du dich davon wieder abwendest. Und Isaak sagte, nein, ich unterschreibe nicht. Er war bereits so stark verbunden mit Jesus. Der Heilige Geist war so wirksam in ihm, dass er die Kraft empfangen hat. Ihr Lieben, wann wachsen wir am stärksten? Wenn wir durch Schwierigkeiten gehen. Wenn alles glatt läuft, wachsen wir nicht wirklich. Dieses eindeutige Bekenntnis zu Jesus, komme was wolle, wird dann gestärkt, wenn wir Schwierigkeiten haben. Isaak ist daraus hervorgegangen als ein Mann des Glaubens, als einer, der eine Leiterschaft einnehmen wird, der für andere eine große Segensquelle ist, weil er durchgehalten hat. Und das Letzte, okay. In Nigeria gab es große Angriffe und ganze Kirchen sind völlig niedergebrannt worden. Aber die Christen geben nicht auf. Sie sagen, dann versammeln wir uns eben auf den Ruinen. Im Namen Jesu zusammenzukommen, kann uns keiner verbieten, wenn wir da sind, wo heiliges Land ist. Ein Ort, den andere nicht betreten dürfen. Ihr Lieben, die Frage ist, was können wir tun? Okay, kannst es ausblenden. Was können wir tun? Wir gehören miteinander zum Leib Jesu Christi. Und wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. In der Gemeinde haben wir dieses Bild so direkt. Wenn jemand schwer krank ist, du hast eben das Beispiel erzählt, sind wir alle aufgefordert. Und wir fangen an zu überlegen, habe ich eine Möglichkeit, praktisch zu helfen oder mindestens zu beten. Aus der Perspektive Gottes gibt es diesen universalen Leib Jesu. Menschen aus allen Ländern, Nationen, Kulturen und Sprachen und Hautfarben gehören zusammen, ohne Unterschied. Und wir haben als der Teil der Gemeinde Jesu, der in Freiheit lebt, die Aufgabe, ich möchte fast sagen, die vornehme Aufgabe, Anteil zu haben am Teil des Leibes Jesu, der leidet. Vielleicht sind wir deswegen frei, damit wir unterstützen können, damit wir uns hineinstellen, in den Riss treten. Im Hebräerbrief Kapitel 13, da heißt es, kümmert euch um alle. Ich will es nochmal lesen. Kümmert euch um alle, die wegen ihres Glaubens gefangen sind. Sorgt für sie wie für euch selbst. Steht den Christen bei, die verhört und misshandelt werden. Leidet mit ihnen, denn es kann euch jederzeit genauso ergehen. In einer anderen Übersetzung heißt es, leidet mit ihnen, als ob es euch selbst beträfe. Das heißt, Identifizierung. Das heißt, so nah herangehen in unserer Vorstellung, in unserer Liebe, mit unserem Herzen, in unseren Gebeten, als ob wir selbst die Betroffenen wären. Und jetzt wäre es zu leicht zu sagen, das kann ich mir alles nicht vorstellen. Wir sind dazu aufgefordert, leidet mit. Das ist kein Automatismus. Niemandem geht es heute schlecht, weil so unendlich viele Menschen leiden. Niemand ist deswegen depressiv oder in Ängsten oder hat körperliche Kümmernisse aus dem Grund. Jesus sagt, stellt euch mit hinein. Das ist geistliche Verantwortung. Das ist den Willen Gottes erfüllen. Das ist es, sein Reich zu bauen in dieser Welt. Wer betet, ist ein Mensch der Hoffnung. Wer betet, tritt in den geistlichen Kampf. Denn letztlich ist das Ziel Jesus selbst und die, die zu ihm gehören. Wer betet, wird zum Überwinder. Und wir spüren, der Segen kommt auf uns selbst zurück. Jeder Mensch, der ein Beter wird und ein Fürbitter wird, ein geistlicher Kämpfer wird, wird selbst dabei wachsen, wird Jesus mehr erkennen und wird Jesus mehr erfahren. Er will uns beteiligen an seinem Handeln.